Morgen von meiner Seite. Schön, wieder hier zu sein, viele bekannte Gesichter zu sehen, aber auch manche Unbekannte, ist auch sehr schön. Bevor ich mit der Predigt loslege, will ich erstmal von Laura einen schönen Gruß sagen. Die macht ja gerade ihr Referendariat in der Grundschule als Lehrerin und hat jetzt quasi die nächsten 2 Monate ihre letzten Prüfungen, ihre Lehrprobe und so weiter. Und das ist, ich wusste, es wird stressig, aber ich wusste nicht, dass es so stressig wird. Da könnt ihr gerne im Gebet an sie denken. Das war jetzt einfach nicht drin, dass sie auch mitkommt, aber einen schönen Gruß. Und wenn sie jetzt im Sommer quasi mit dem Referendariat fertig ist und dann fertige Lehrerin, ist ein guter Zeitpunkt für uns weiterzuziehen, weil sie dann noch nicht im Lehrersystem drinsteckt. Und nach einigen Suchen habe ich eine Stelle als Pastor oder als vollzeitlicher Gemeindemitarbeiter gefunden. Und das ist in meiner Heimatgemeinde in Bayern. Steffi und Paul kennen die Gemeinde, 10 Minuten vom Chiemsee weg, also wunderschöne Gegend. Und da werde ich dann quasi ab September, Oktober als hauptamtlicher Mitarbeiter angestellt sein und eben dann wahrscheinlich nicht mehr so oft hierher kommen können, genau, dass ihr da auch Bescheid wisst. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und jetzt stellt euch mal folgendes Problem vor oder folgende Situation. Ihr sitzt sonntagmorgens am Frühstückstisch, habt euch euren Kaffee gemacht, schmiert gerade dick Nutella aufs Brot oder was ihr sonst so frühstückt. In einer halben Stunde geht es dann los zum Gottesdienst und dann klingelt das Telefon. Entfernte Verwandte rufen euch an, die vielleicht irgendwo in Deutschland wohnen und sagen, hey, wir machen heute einen spontanen Besuch bei euch und wir sind schon auf der Autobahn, in 2 Stunden sind wir dann da. Tja, jetzt ist die Frage, was macht ihr? Fangt ihr an, das Haus schnell zu putzen, schnell ein leckeres Essen in den Ofen zu schieben, alles schön zu machen für die Gäste? Oder geht ihr zum Gottesdienst und nehmt dann in Kauf, dass die Wohnung nicht geputzt ist, dass ihr vielleicht nur Pizza bestellt, dass eben nicht alles perfekt ist und ihr nicht so gut vorbereitet seid, wie ihr gerne wärt? Was macht ihr? Geht ihr zum Gottesdienst oder bereitet ihr die Wohnung vor? Ein ähnliches Problem haben wir im heutigen Bibeltext. Ich habe extra keine PowerPoint, ihr könnt gerne die Bibel mit aufschlagen. In Lukas 10, ab Vers 38. Da geht es um Maria und Martha, das ist eigentlich auch ein relativ bekannter Text. Lukas 10, ab Vers 38. Den will ich mal vorlesen. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er, also Jesus, in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ja, eigentlich ist die Sache relativ klar. Wir haben gerade die Verse gelesen. Jesus kommt in ein Dorf namens Bethanien, wo eben Maria und Martha und wahrscheinlich auch der Bruder Lazarus, den Jesus später von den Toten auferweckt, lebt. Und man sieht schon, dass auf jeden Fall eine Beziehung da ist. Wie tief diese Freundschaft ist, ist jetzt noch nicht ganz klar. Aber sie kennen sich und Jesus kehrt bei ihnen ein, samt seinen Jüngern. Und mit ihm wahrscheinlich vielleicht auch noch weitere Gefolgsleute. Auf jeden Fall, Martha kümmert sich um die Gäste, bewirtet alle, macht das Essen, macht alles schön, Getränke und so weiter. Und Maria sitzt eben bei Jesus und hört zu, was er zu sagen hat. Und natürlich beschwert sich dann Martha und sagt, hey, meine Schwester soll auch helfen. Und Jesus verteidigt sie eben und sagt, nein, sie hat richtig entschieden. Also Martha kümmert sich um die Gäste und im Text steht, dass sie Sorge und Unruhe um vieles hatte. Ich habe mal die griechische Formulierung nachgeschlagen und es bedeutet wörtlich hin und her gezogen werden oder ganz in Anspruch genommen sein. Und ich glaube, jeder, der mal Gäste hatte, gerade die Hausfrauen unter uns, die wissen, was das bedeutet, hin und her gezogen, ganz in Anspruch genommen zu sein. Wenn man viele Gäste hat, ist es natürlich so. Weil überlegt mal, wenn Jesus mit seinen 12 Jüngern kommt, hat sie schon mal mindestens 13 Gäste, wahrscheinlich mehr. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und sie war nicht einfach nur zu sensibel oder hat sich jetzt irgendwie den Stress eingebildet oder hat sich da reingesteigert oder was weiß ich. Nein, das Problem der Martha war ganz real. Da stehen die Leute vor der Haustür, die wollen was essen, die wollen eine gute Zeit haben. Und vor allem war es auch noch Jesus. Das ist jetzt kein Gast, wo man sagt, ach komm, stell mal ein bisschen Chips oder Knabbereien auf den Tisch und dann passt es schon oder bestell eine Pizza oder so. Da will man ja auch was Gutes zum Anbieten haben. Maria hingegen hatte die Ruhe, einfach bei Jesus zu sitzen. Sie hatte andere Prioritäten. Im Text lesen wir zwar von keinem Gespräch zwischen Maria und Martha, aber ich kann mir schon irgendwie so im inneren Auge schon das ausmalen, wie Martha, wenn sie von Küche zu Wohnzimmer läuft, so mit dem Fuß mal Maria anstupst und sagt, hey, oder einen Blick zuwirft, komm in die Küche. Und sie halt einfach sitzen bleibt und dann irgendwann reicht's halt, ne? Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja, Maria wusste, dass es jetzt an der Zeit ist, Jesus zuzuhören. Das war jetzt dran, das war wichtig. Und was hat Maria davon, wenn es zwar leckeres Essen gibt, aber sie Jesus verpasst hat? Also ich kann auch sie gut verstehen. Also ich finde, beide Parteien sind sehr verständlich und auch irgendwie, also man kann sie ja sehr gut nachvollziehen, was da passiert. Ja, Maria hat die Prioritäten richtig gelegt und sie war nicht einfach nur faul und hat sich gefreut, jetzt mal ein bisschen rumsitzen zu können und nicht bewirten zu müssen. Das glaube ich nicht. Vor allem, also einerseits ist das Bild, was die Bibel von Maria zeichnet, durchweg positiv und andererseits ist es ja auch das Urteil von Jesus selbst, wo er sagt, sie hat sich richtig entschieden. Und ich liebe die Antwort von Jesus, weil die ist so liebevoll und doch klar. Ich will sie nochmal lesen. Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ja, Jesus sieht ganz klar, wie es Martha geht. Er sieht ihre Mühe, ihre Anstrengung. Er erkennt es an, er sieht den Stress. Sie läuft hin und her, füllt Essensplatten und Getränke auf. Der Braten ist vielleicht noch im Ofen. Der Kuchen ist vielleicht nicht so geworden, wie es sollte. Und man weiß, sie hat viel Stress und das erkennt Jesus an. Er sagt, ja, du hast viel Stress und du machst dir super viel Mühe um alles hier, aber weißt du was, eines wäre nötig gewesen. Ja, es gibt eine Sache, die wirklich wichtig wäre und Maria hat sie erkannt und das soll eben nicht von ihr genommen werden. Sie hat sich richtig entschieden. Manche sagen jetzt, dass Martha ein Beispiel für weltliches Denken wäre und Maria ein Beispiel für geistliches Denken. Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, Martha wollte das Beste für Jesus tun. Sie hat gesagt, wenn Jesus da ist, muss alles gut sein. Das Beste für Jesus, das beste Essen, die beste Bewirtung. Aber manchmal ist das, was wir als das Beste halten, gar nicht wirklich das Beste. Manchmal will Jesus von uns nicht, dass wir vor lauter Dienst für ihn nur noch rotieren und irgendwann umkippen, sondern manchmal ist es auch für uns dran, einfach zu sitzen und zuzuhören. Was bedeutet es jetzt eben für uns? Heißt es, dass wir nicht mehr für Gott dienen sollen, dass wir nichts mehr für ihn arbeiten sollen, sondern nur noch in der Bibel lesen und beten? Oder nur noch zum Gottesdienst kommen und nur zuhören und nie selber aktiv werden? Was macht man jetzt mit so einem Bibeltext? Um da irgendwo ausgewogen zu sein, will ich erstmal jetzt mal ein paar Stellen vorlesen aus der Bibel, wo es darum geht, wie wichtig es ist, Gott zu dienen. Das muss auch mal sein. Ich lese jetzt einfach mal, ihr müsst die Stellen nicht extra nachschlagen. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Zum Beispiel 1. Samuel 12. Nur fürchtet den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen. Oder Josua 24, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. 1. Korinther 15, Vers 58, darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich, nehmt immer zu im Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Römer 12, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Markus 9, wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein und alle anderen Diener. Und zuletzt sagt zum Beispiel Jesus in Lukas 6, Vers 56, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut doch nicht, was ich sage? Also ich könnte jetzt noch unzählige Stellen weiterlesen. Ihr seht, der Dienst für Gott ist ein wichtiges Thema. Und deswegen denke ich, dass Martha auch sehr vieles richtig gemacht hat, dass sie nicht eben nur ein Beispiel für weltliches Denken wäre. Nein, der Dienst für Gott ist super wichtig. Ja, was ist jetzt das Problem an der Sache? Ich denke, wenn der Dienst für Gott in unserem Leben so viel Raum einnimmt, dass die Beziehung zu ihm leidet, dann sind wir in einer Schieflage und dann haben wir ein Problem. Ich muss an eine Begebenheit denken, die man oft in Filmen oder in Büchern sieht, aber auch leider viel zu oft im echten Leben. Stellt euch jetzt mal einen Ehemann vor, vielleicht auch Familienvater. Und der sagt, er will seiner Familie alles ermöglichen, das Beste. Er will, dass sie finanziell wirklich gut aufgestellt sind. Und deswegen sucht er sich einen Job, in dem er wirklich gut Geld verdient. Und es läuft auch gut. Das einzige Problem sind halt die Arbeitszeiten. Morgens früh aus dem Haus raus, stressiger Tag, abends spät heimkommen. Und dann, wenn er quasi abends heimkommt, fällt er müde aufs Sofa und schläft da ein, während irgendwie die Frau ihm von seinen Problemen, von ihren Problemen erzählen will. Und das stresst natürlich die Familie und natürlich leidet die Familie dran und das geht dann so weiter, bis die Familie irgendwann zerbricht, bis die Ehe kaputt geht. Und dann sagt der Mann hinterher, aber ich verstehe das nicht, ich habe doch alles für meine Familie getan. Jeden Tag, indem ich in der Arbeit für sie geschuftet habe, habe ich es für sie getan. Ich habe ihr alles ermöglicht. Aber eigentlich, es liegt doch jetzt auf der Hand, das war doch gar nicht das, was die Familie eigentlich wollte. Die Familie wollte doch Zeit mit ihrem Mann haben, mit ihrem Vater haben. Die Kinder wollten doch einfach mal am Küchentisch mit ihrem Papa Quatsch machen können. Mal eine gute Zeit haben, was zusammen spielen, zusammen reden, zusammen Kaffee trinken. Und nicht irgendwie jetzt einen schönen Urlaub oder einen Tesla fahren. Dann fährt man lieber den Opel, aber hat Zeit mit seinem Papa. Und ich denke, so ist es auch ein gutes Beispiel für uns. Ja, genauso wie die Kinder oder die Ehefrau nicht an den Quartalszahlen vom Mann interessiert waren, so geht es auch irgendwie mit Gott. Gott ist auch nicht in erster Linie an unserer Arbeitskraft interessiert, an den Arbeitsstunden, die wir für ihn ableisten. Nein, Gott ist an mir persönlich und auch an dir persönlich als Mensch interessiert. Ich meine, hätte der Mann in der Geschichte jetzt sagen sollen, okay, wenn es so ist, dann gehe ich halt gar nicht mehr arbeiten, könnt ihr schauen, wo ihr bleibt, dann können wir den ganzen Tag Kaffee trinken. Nee, ich glaube das eben auch nicht. Und das ist eben hier so ein Mittelweg, den wir irgendwie finden müssen. Klar soll der Mann auch irgendwo für seine Familie sorgen, aber klar soll er sie auch nicht vernachlässigen. Und genauso ist es bei uns auch. Genauso sollten wir auch Gott dienen, aber nicht die Beziehung zu ihm leiden lassen. Also das eine tun und das andere nicht lassen. Die Prioritäten richtig setzen. Und ich finde, das veranschaulicht unser Text irgendwie ganz gut. Martha hat auch für Jesus gearbeitet ohne Ende. Aber Jesus wollte eben kein Drei-Gänge-Menü, sondern er wollte Zeit mit ihr verbringen. Und deswegen schickt er Maria auch nicht weg, sondern bestätigt sie. Gott ist an uns als Personen interessiert und nicht in erster Linie, wie viel wir für ihn arbeiten. Der Gedanke, dass Gott nur an unserer Arbeitskraft interessiert, wäre es eigentlich absurd, weil er kann ja alles, er bräuchte uns noch nicht mal, er kann alles eigentlich viel besser machen wie wir, aber er will uns halt gebrauchen. Und nicht umsonst heißt das größte Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Also das größte Gebot ist nicht, du sollst dem Herrn dienen, sondern du sollst den Herrn lieben. Und es ist nämlich so, wenn man in der Bibel schaut, wenn ihr einfach ein paar Verse davor schaut, da steht erst eben dieses größte Gebot, dann kommt die Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo es eben darum geht, ja, wer ist mein Nächster? Und dann kommt unser heutiger Bibeltext. Und für mich sieht es so aus, dass die Geschichte vom Samariter eben den Aspekt erklärt, was heißt es, meinen Nächsten zu lieben? Und diese Geschichte geht jetzt darauf ein, was heißt es, Gott zu lieben? Ja, wir sollen Gott lieben. Und ich denke, der Dienst für ihn ist die logische Konsequenz unserer Liebe zu ihm. Wer Gott nur dient ohne Liebe, der wird schnell ausgebrannt und verbittert. Die Reihenfolge ist hier wichtig. Erst Gott lieben und wer Gott liebt, der will ihm dienen. Ich denke, das ist eine ganz, ganz logische Folge. Und das sieht man auch, wenn man die Geschichte der Personen weiter anschaut. Bevor Jesus gekreuzigt wird, kommt er nochmal in ihr Haus. Und wieder ist es so, dass Martha bedient, dass sie rennt und tut. Aber diesmal sitzt Maria nicht nur tatenlos rum. Diesmal nimmt sie eine 30.000 Euro teure Salbölflasche, salbt ihm die Füße und trocknet sie mit ihren Haaren. Ich glaube, sie war eine der ganz wenigen Personen, die wirklich verstanden hat, dass Jesus sterben muss. Und dafür war ihr nichts zu teuer. Und das finde ich so interessant, dass man jetzt erst sieht, dass sie zu Jesus Füßen sitzt und ihm zuhört. Und danach sieht man auch, dass sie für ihn gedient hat, dass sie ihm gedient hat. Und das finde ich so schön, diese Entwicklung eben. Zuerst die Liebe und dann eben der Dienst, der aus der Liebe heraus entsteht. Das begeistert mich persönlich immer wieder, dass wir einen Gott haben, der an uns persönlich interessiert ist. Das ist wunderschön. Und dieser Text, der spricht auch so klar in mein Leben. Ich will kurz ein bisschen von mir erzählen. Mich persönlich muss Gott auch immer wieder bremsen, mir den Wind aus den Segeln nehmen und dafür sorgen, dass ich wieder mehr Zeit für ihn habe. Weil ich bin einer, ich sage schnell gerne ja. Wenn mich jemand fragt in der Gemeinde, hey, willst du das und das machen? Dann sage ich meistens ja. Und dann merke ich aber, eigentlich habe ich gar nicht so richtig Zeit dafür, aber ich will jetzt ja auch nicht einer sein, der zusagt und zwei Tage davor wieder absagt. Und dann mache ich das zwar, aber darunter leiden eben andere Dinge. Wenn ich zum Beispiel einen ganzen Samstag aufwende, um Predigt vorzubereiten, dann denke ich, ja gut, stille Zeit muss ich ja nicht machen, ich arbeite sowieso den ganzen Tag mit der Bibel. Oder wenn ich Freitag Jungschar habe und Sonntag Kindergottesdienst, dann streiche ich vielleicht am ehesten das Gebet für diese Dinge. Oder wenn ich nach der Arbeit den ganzen Nachmittag irgendwie für die Gemeinde was mache und dann um 10 müde den Laptop zuklappe, dann streiche ich auch meinen täglichen Abendsgebetsspaziergang mit Gott. Und das ist genau das, was ich meine, dass vor lauter Dienst die Beziehung zu ihm leidet. Ja, ich tue das Gute, aber verpasse das Beste. Und dann merke ich, wie die Arbeit mich frustriert, wie sie mich müde macht und wie ich meinen Dienst nur schlampig erledige. Ich arbeite nur noch für Gott und nicht mehr mit Gott. Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Und das sind dann eben die Zeiten, in denen Gott auf die Bremse treten muss und dann sagen, Michi, Michi, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Das ist die Gemeinschaft mit ihm. Ich meine, in Brake habe ich das noch besser hinbekommen. Da war alles sehr gehütet, sehr feste Rahmen abgesteckt. Und da bekommt man am Anfang vom Semester seine ganzen Aufgaben. Und dann muss man sich halt einen Plan machen und wissen, okay, in der Woche mache ich das und das und das Semester so planen. Und da habe ich mir einfach einen Puffer eingeplant. Und zum Beispiel meine erste Priorität war es nicht eben viel Wissen zu häufen, sondern Gott lieben zu lernen. Und zum Beispiel, wenn ich dann abends in der Bibliothek was gelesen habe, was mich echt begeistert hat, habe ich einfach alles liegen gelassen, bin rausgegangen spazieren und habe mit Gott drüber geredet. Und natürlich habe ich dann mein Tagesziel nicht erreicht, aber das war es dann wert. Nach der Bibelschule war es dann aber wirklich schwer. Da habe ich dann echt lange Zeit gebraucht, bis ich irgendwie meinen Rhythmus wieder gefunden habe. Ich habe dann aber gemerkt, dass es zum Beispiel bei mir in der Arbeit ganz gut geht, dass ich mir die ganz langweiligen Tätigkeiten suche. Die Tätigkeiten, die kein anderer machen will, weil sie blöd und langweilig sind, für die habe ich mich dann einfach gemeldet, Weil ich dann gemerkt habe, dann können meine Hände arbeiten, aber mein Kopf kann ausgeschaltet bleiben, beziehungsweise nicht ausgeschaltet, sondern dann kann ich meine Gebetsanliegen für Gott bringen. Oder dann kann ich mir eine Predigt anhören. Und dann abends, wenn ich vorm Schlafen gehe, nochmal 10 Minuten eine Runde gehe, dann muss ich nicht mehr diese Gebetsanliegen abarbeiten, sondern kann einfach mit Gott über meinen Tag reden. Oder wenn ich aus der Arbeit komme, war mein erster Impuls immer, auf die Couch legen, Kaffee holen, dann irgendwie am Handy sein oder Netflix anmachen oder sowas, erstmal zerstreuen, erstmal den Fernseher anmachen oder so. Und dann habe ich aber angefangen zu sagen, nein, das Erste, was ich mache, wenn ich meinen Kaffee aus der Kaffeemaschine lasse, schlage ich erstmal die Bibel auf. Und das war so gut und das war am Anfang schwierig und hat sich aber ziemlich schnell als gute Gewohnheit eben eingepflegt. Und da will ich euch ermutigen, nutzt solche Gelegenheiten im Alltag. Ich weiß nicht, wie euer Alltag strukturiert ist, ob es für euch besser ist, morgens Bibel zu lesen oder abends oder ich weiß nicht, aber sucht, wie ihr im Alltag Zeit mit Gott verbringen könnt. Ich weiß auch, dass nicht jeder eine Arbeit hat, während der Predigten irgendwie anhören kann oder so, aber sucht, wie ihr im Alltag Zeit mit Gott verbringen könnt. Und natürlich ist es ein Opfer, dann zu sagen, ah, okay, ich bin zwar müde, dann schlage ich die Bibel auf und nicht den Fernseher anmachen. Aber es lohnt sich und deswegen hier die Ermutigung an euch, sucht euch bewusst Zeiten, die ihr mit Gott habt. Sowas passiert nicht einfach so, das muss man auch mal planen, muss man auch mal Opfer dafür bringen. Ich weiß nicht, wo du persönlich stehst. Vielleicht hast du Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen. Dann will ich dich ermutigen, dein Leben mit diesem wundervollen Gott zu starten, der an dir persönlich als Mensch interessiert ist. Vielleicht hast du dein Leben aber Jesus gegeben, aber dein Leben als Christ beschränkt sich hauptsächlich auf Sonntagmorgen. Dann will ich dich ermutigen, auch deinen Alltag mit Jesus zu leben. Vielleicht bist du aber auch so, dass du vor lauter Arbeit rotierst und müde und ausgelaugt bist. Dann will ich dich auch ermutigen, einen Schritt zurückzugehen und wieder mehr die Gemeinschaft und die Liebe zu Gott zu suchen. Ich will noch mal an das Szenario vom Anfang erinnern. Die Gäste kommen bald, der Gottesdienst beginnt auch gleich. Was tust du? Amen.